Heute bei «Apropos», das blockierte russische Geld und was man damit machen sollte. Der Krieg in der Ukraine geht weiter und weiter. Ein Ende ist nicht absehbar. Trotzdem redet man heute schon darüber, wie man das Land irgendwann in Zukunft wieder aufbaut. Und mit welchem Geld. Eine Idee, die weltweit diskutiert wird, ist der Einsatz von blockierten russischen Geldern. Auch in der Schweiz, wo etwa 7,5 Milliarden Franken russisches Geld blockiert ist, wird das zum Thema. Doch so einfach, wie das tönt, ist es nicht. Warum nicht? Das erklärt mir der Jogos Brusos. Er ist Wirtschaftsredakteur der Medien und war letzte Woche am WEF in Davos, wo diese Idee eingehend diskutiert worden ist. Mein Name ist Philipp Loser und das ist eine neue Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Hallo Jogos.
Hallo Philipp.
Jogos, ich meine das ganz unzynisch. Weiss man heute, wie teuer der Krieg in der Ukraine bis jetzt war?
Ja, es gibt ganz verschiedene Zahlen, die da rumschwirren. Die aktuellste Zahl ist, dass der Schaden, den der Krieg verursacht hat, etwa 1'000 Milliarden ist. Das sind quasi die direkten Schäden in der Ukraine. Dann gibt es auch eine Zahl, zum Beispiel, dass in Russland ein Aufwand entstanden ist von rund 80 Milliarden für die ganze Mobilmachung. Mhm. Und dann gibt es nochmal eine Zahl, die ist noch viel verrückter. Und dort geht es darum, dass quasi der globale Schaden, der durch den Krieg entstanden ist, 2'800 Milliarden sind.
Das sind Lieferverzögerungen, so Sachen. Ne?
Genau, Wertverlust von den Wertpapiermärkten, Lieferverzögerungen und so weiter und so fort. Genau.
Wenn man jetzt die Schätzung nimmt, 1'000 Milliarden Schäden in der Ukraine, ist das die gleiche Zahl, die es nachher auch braucht für den Wiederaufbau?
Ja, das ist eine gute Frage. Man weiss es ehrlich gesagt noch nicht. Wahrscheinlich wird es so in diesem Umfeld etwas sein. Aber klar, die Ukrainer sagen auch, es braucht jeden Tag, wo der Krieg länger dauert, wird der ganze Krieg teurer, die Schäden werden grösser und durch das braucht es dann auch mehr Geld, um die Ukraine wieder aufzubauen.
Das heisst, wir haben noch keine konkrete Schätzung da?
Nein, ich glaube, das ist ganz schwierig.
Es hat ja einige Geberkonferenzen jetzt schon gegeben, wo man sich überlegt, wie man denn den Wiederaufbau macht und wie man ihn finanziert. Auch am WEF in Davos ist das debattiert worden, oder?
Genau, das war ein grosses Thema. Das hatten verschiedene Vertreter aus der Ukraine am WEF. Und die haben das in verschiedenen von diesen Treffen am WEF haben die das platziert, dass sie finden, das wäre nichts anderes als richtig, wenn man die russischen Gelder, die im Ausland liegen, würde, nutzen für das.
Okay, Gelder von Russen im Ausland. Weiss man denn, wie viel russisches Geld außerhalb von Russland liegt?
Ja, da gibt es Schätzungen. Was man ungefähr weiss, ist, dass rund etwa 300 Milliarden Dollar von vermögenden Russen im Ausland gesperrt sind. Mhm. Das ist so ungefähr das, was man weiss. Dann gibt es noch eine zweite grosse Summe und das sind etwa 300 Milliarden Dollar von der russischen Zentralbank, wo Russland eigentlich nicht mehr ankommt, weil die wie blockiert sind. Und eben zu diesen russischen Vermögen, also jetzt die von den russischen Privatpersonen oder Oligarchen, reichen Geschäftsleute, zu denen gibt es noch zu sagen, die sind halt oft nicht in, sagen wir mal, einfach Bar, sondern die sind quasi in Firmenbeteiligungen, Immobilien oder Yachten. Und das heisst, man kann halt auch die nicht so einfach und so schnell nehmen, um irgendetwas mit dem zu machen.
Du sagst gesperrte Vermögenswerte, das hat man, glaube ich, auch eingefroren. Was heisst das genau?
Das Geld gehört weiterhin diesen Personen. Sie können einfach nicht darauf zugreifen, sie können es nicht brauchen. Also sie können eigentlich nicht mehr damit machen, was sie wollen. Das führt halt auch dazu, dass zum Teil die Leute wirklich ein Problem haben, um ihren Lebenswandel zu bestreiten. Oder? Es hat auch in London zum Beispiel einen Rechtsfall gegeben, wo die Leute, die dürfen, sagen wir mal, die haben den Anspruch, einen Teil für ihrem Geld zu brauchen, wo sie brauchen für ihren Lebenswandel. Und das wird ihnen zugestanden aus ihrem blockierten Vermögen. Jetzt ist es aber so, zum Teil leben die auf sehr grossem Fuß. Und darum haben die geklagt, quasi, dass das, was ihnen da zugestanden worden ist, das reicht nicht, sie brauchen mehr als das. Aber grundsätzlich heisst es, sie kommen nicht mehr an ihr Geld an und können nicht mehr mit ihrem Geld machen, was sie wollen.
Es gibt jetzt ganz unterschiedliche Sanktionslisten von der EU, von Amerika. Was bedeutet das für die Diskussion über die Gelder?
Ja, das macht es sicher komplizierter. Ein Beispiel, das die Schweiz zum Beispiel betrifft, ist ja der Viktor Wechselberg, der russische Geschäftsmann. Er ist ein Hauptaktionär von Sulzer und OC Oerlikon. Und in den USA ist er auf einer Sanktionsliste, weil Aber die EU ihn nicht sanktioniert, ist er auch in der Schweiz nicht sanktioniert, weil die Schweiz nämlich einfach die gleiche Liste übernimmt, wie sie die EU hat. Und darum ist die ganze Sache, sagen wir mal, ein bisschen komplizierter.
Heisst denn das jetzt, dass der Viktor Wechselberg über sein Geld in der Schweiz kann verfügen kann, aber über das, was er in Amerika hat, falls er dort Geld hat, nicht?
Genau, ja, so ist es. Also in der EU kann er Geschäfte, wenn er will, und in den USA nicht. Jetzt ist es aber natürlich so, dass gerade Banken, die schauen sehr genau an, wer von ihren Kunden wo auf einer Liste ist. Und das heisst natürlich, dass für Schweizer Banken ist er ohnehin, sagen wir mal, ein problematischer Kunde, weil er in den USA auf der Liste drauf ist. Und keine Schweizer Bank wird ein Problem haben mit den US-Behörden wegen einem vermögenden Kunden.
Du hast gesagt, die Schweiz tut die Sanktionen von der EU mittragen, das heisst auch die Sanktionsliste von der EU. Weiss man denn, wie viel Geld die sanktionierten Russinnen und Russen in der Schweiz haben?
Es gibt da verschiedene Schätzungen, wie viele russische Vermögen in der Schweiz liegen. Das sind die plus minus 200 Milliarden, die da als Zahl herumgeistern. 7,5 Milliarden von denen sind blockiert. Dazu kommen noch ein rund Dutzend Liegenschaften, die auch blockiert sind. Und sagen wir mal, jetzt in dieser engeren Diskussion, wo es darum geht, kann man der Ukraine helfen mit blockierten Geldern, dann geht es eigentlich um die 7,5 Milliarden.
Das heisst, am Schluss der Schweiz darüber reden, kann man die 7,5 Milliarden Franken, die hier liegen, von sanktionierten Russinnen und Russen, irgendwie frei eisen, um für den Wiederaufbau von der Ukraine zu brauchen? Könnte man das denn überhaupt?
Also jetzt direkt nicht, wie der Bundesrat Gassis im Interview mit unseren Zeitungen erklärt hat, braucht es da eine Änderung von der Rechtsgrundlage. Und es ist ziemlich sicher so, dass man über die Änderung dann wahrscheinlich auch müssen abstimmen. Also sehr schnell passiert das auf keinen Fall.
Mhm. Und sollte man denn das machen?
Das ist jetzt ein guter Punkt. Sagen wir mal so, ich habe am WEF mit ganz vielen Leuten über das Thema geredet. Die Forderung der Ukraine ist ganz klar, sie findet das richtig. Im Ausland gibt es ganz viel Verständnis für den Wunsch. Wenn man sich so umhört, sehr viele internationale Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger finden das richtig, wenn man das Geld einsetzt von Leuten, die profitiert haben von Putin, seinen Machenschaften, um für die Schäden von dem Krieg wieder aufzukommen. Und sagen wir mal so, auch einige Schweizer Banken, die ich damit geredet habe, die können deren Idee etwas abgewinnen. Was einfach, sagen wir mal, ein bisschen die Sorge ist, dort ist, dass sie sagen, die Schweiz soll das einfach auf keinen Fall alleine machen. Wenn man das irgendwie macht, dann muss man das international abgestützt machen und alle grossen Finanzplätze müssen da irgendwie mitziehen, sonst kommt die Schweiz da in eine komische Schlaufe. Aber wenn das gegeben ist, wieso nicht?
Mhm. Würde einfach so die Bedeutung für das Eigentumsrecht ganz neu definieren.
Genau, ich glaube, das ist der grosse Haken an dieser Geschichte. Auch wenn man mit Leuten redet, die ähnliche Fälle schon erlebt haben. In der Schweiz vergleicht man das oft mit dem Fall Nigeria, wo es um das korrupte Regime Abacha geht, wo ein Haufen Geld in der Schweiz hatte. Und dort war halt klar gewesen, dass das Geld, das kommt direkt aus dem Regime. Das sind Leute, die mit dem Regime direkt zu tun haben, die sie in der Schweiz in Sicherheit gebracht haben. Und das gehört Nigeria, das Geld. Aber auch dort ist es ganz, ganz lang gegangen, bis man das Geld hat dann wirklich schicken konnte. Das Geld aus der Landes gebracht haben sie in den 90er Jahren. Und dann bis die letzte Zahlung, oder bis das quasi wirklich dann geflossen ist, war in den 10er Jahren gewesen. Also es ist plus minus 10 Jahre gegangen, der politische Prozess, bis man das freigegeben hat und auf Nigeria geschickt hat. Und das war wirklich eine lange und leidige Geschichte gewesen. Und dort war es hingegen sehr klar gewesen, wie das der Zusammenhang zwischen dem Geld und der Rückzahlung funktioniert. Und ich glaube halt, in dem Fall jetzt ist es nicht so einfach.
Und auch, dass ich es richtig verstanden. Dort hat man wie können sagen, das Geld kommt direkt aus diesen korrupten Machenschaften quasi von diesem Regime und darum gehört es dem Staat. Und die direkte Verbindung zwischen dem Geld der Oligarchen und jetzt dem Krieg ist wie wenig klar gegeben.
Ich würde es so zusammenfassen, ja.
Du sagst, die einzige Chance, die Bankerinnen und Banker sagen, die du geschwätzt hast mit ihnen in Davos, ist, wenn das wie ein internationaler Effort gibt, wenn es alle zusammen machen. Wie gross ist denn der internationale Druck?
Also ich glaube, der ist gross und die Frage, die kommt. Es wird jetzt auch wieder internationale Konferenzen geben, wo das Thema wieder kommt und ich glaube, die Frage, die kommt so klar. Und das hat auch verschiedene Gründe, weil jedem ist klar, dass der Wiederaufbau von der Ukraine wird Unsummen kosten. Und klar wird es dann verschiedene Hilfsprogramme und Wiederaufbauprogramme und wie auch immer geben. Aber dass sich irgendwie Russland in irgendeiner Form an dem Wiederaufbau muss beteiligen, das ist so nicht klar. Weil jedem leuchtet ein, dass das Land verantwortlich ist für den Krieg.
Mehr Geld für die Ukraine. Das fordert heute die kanadische Finanzministerin Chrystia Freeland am WEF.
Interessant ist das Beispiel Kanada. Dort probiert man Gelder vom Roman Abramowitsch, einem russischen Geschäftsmann, für die Ukraine freizugeben.
Für die Zeit nach dem Krieg will die Kanadierin auch ans Geld der russischen Oligarchen. Kanada hat jüngst angekündigt, 26 Millionen Dollar von Roman Abramowitsch zu beschlagnahmen und der Ukraine für den Wiederaufbau zu überweisen.
Der hat dort Immobiliengesellschaften gehabt, die auch blockiert worden sind und jetzt immer auch weggenommen worden sind. Und das Geld soll jetzt in die Ukraine gehen.
Erstmals greift ein G7-Staat zu einer solch drastischen Massnahme.
Der ganze Fall ist sehr interessant, aber man muss halt auch sagen, es geht um sehr wenig Geld. Es geht bislang um 26 Millionen Dollar, kanadische Dollar. Und ich glaube, auch in Kanada hat man sich das einfacher vorgestellt, weil der Prozess läuft noch. Aber auf jeden Fall, wenn denen das irgendwie gelingt, um hier eine saubere rechtliche Lösung aufzugleisen, um das auch zu machen, dann ist das sicher ein internationaler Präzedenzfall, wo alle hinschauen.
Wie haben das auch in anderen Kriegen gemacht, früher?
Ja, es gibt ja die grossen Einigungen um Reparationszahlungen. Das, sagen wir, unzählige Beispiel nach dem Ersten Weltkrieg, wo Deutschland eine riesige Last auferlegt hat, wo dann viele sagen, das ist, hat dann gerade zum Zweiten Weltkrieg geführt. Dann gibt es das Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg, wo historisch, sagen wir mal, bessere Noten überkommt, wo Deutschland hat auch sich am Wiedergutmachen von diesen Schäden vom Zweiten Weltkrieg beteiligen. Das gibt es, oder? Es gibt mehrere so Beispiele aus der Geschichte.
Und haben dann das Gefühl, Russland würde da zusagen, wenn sie jetzt den Krieg verlieren würden? Oder auch sonst?
Ja, ich glaube, was ja eine Lehre ist von denen, wenn du ein bisschen Geschichte schaust, ist ja das, dass du musst die Länder nicht kaputt machen. Sonst schaffst du das nächste Problem. Und das ist wahrscheinlich die Schwierigkeit, oder? Es ist völlig klar, dass Russland wird müssen mithelfen an dem Wiederaufbau von der Ukraine, wenn es dann endlich mal so weit ist. Aber wahrscheinlich muss man gleich schauen, dass man da damit Russland nicht einen riesigen Nachteil aufhält.
Irgendeine andere Möglichkeit, wie man auf den immensen Betrag kommt, was es braucht für den Wiederaufbau, das siehst du momentan auch nicht.
Also mal, ich glaube, dass in Davos sind viele Leute darauf verweisen, dass wir garantiert Programm geben vom Internationalen Währungsfonds, von der Weltbank. Die haben Erfahrung damit, wie dass man Länder, die in Krise geraten sind, wieder aufbauen kann, wie dass man Kapital kann beschaffen für die. Dann hat die Ukraine auch selber geworben bei ausländischen Firmen und Geschäftsleuten. Die sollen doch, auch wenn der Krieg noch stattfindet, die sollen doch in die Ukraine kommen und dort investieren. Sie würden es ihnen gerne einfacher machen. Aber ich glaube, das alles zusammen reicht nicht. Da braucht es unglaublich grosse Mittel, um das Land wieder aufzubauen. Und ja, darum wird es wahrscheinlich eine ganze Reihe von Töpfen geben, die man da muss anzapfen muss, um das bewerkstelligen.
1'000 Milliarden ist wirklich schwierig, sich vorzustellen.
Das sind gigantische Summen, oder? Ich glaube, das ist weh. Da bist du in einem Bereich, wo wahrscheinlich kein Mensch mehr ein Bild hat, wie das genau, was für eine Summe das ist. Aber ich meine, wenn man die Bilder sieht aus der Ukraine, dann kann sich jeder vorstellen, wie viel das man da muss leisten muss, um die Städte wieder aufzubauen, die Strassen wieder zu Weg machen. All die Telefonmast und all die Geschichten. Das wird, ganz abgesehen von dem menschlichen Leid, ist es eine riesige Katastrophe, die sich dort abspielt.
Danke, Jokos.
Danke, Philipp.
Das war sie, unsere aktuelle Ausgabe von «Apropos» im Dächer-Podcast vom «Tagesanzeiger» und der Redaktion der Medien. Das Interview, das Jokos Brusas erwähnt, mit dem Ignazio Gassi, verlinken wir euch gerne. Wir danken euch fürs Zuhören. Und dann hören wir es morgen wieder. Ciao zusammen.